herzlich willkommen bei deinem, unseren Podcast Herz-Bauch-Bindung. Der Podcast für dein positives Mama-Mindset. Heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar diesmal mit der sehr inspirierenden, wunderbaren Gunda Frey. Sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, hat gerade vor kurzem eine Plattform ins Leben gerufen, Erziehung 24, und hat aus meiner Sicht ganz, ganz viel zu sagen zum Thema Umgang mit Kindern, Leben mit Kindern, eine Haltung haben im Leben. Gunda ist auch Traumatherapeutin und wir sprechen darüber, was auch der Anfang des Lebens mit uns macht und welche Bedürfnisse Kinder haben. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört und lasst euch inspirieren. Viel Freude mit diesem, unserem, eurem Podcast. Schön, dass du heute in meinem Podcast so Gast bist. Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat und ich jetzt dich mit all meinen Hörerinnen teilen darf und noch mehr einfach in den Genuss deines Wissens und deiner Dinge kommen, die du dir so genau auf die Fahne geschrieben hast. Also, wer Gunda noch nicht kennt, Gunda ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Traumatherapeutin, hat ein Buch geschrieben, Kindern geben, was sie brauchen, Gründerin der Freimutakademie für die Pädagogen, Gründerin des Vereins Kinder in die Kraft, Initiatorin von Erziehung 24, jetzt gerade ganz, seit genau einer Woche on air sozusagen. Ja. Und sie bezeichnet sich selber gern als Bildungsaktivistin. Genau, und ihr Leitspruch ist: Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in ihrer Entwicklung stören. Ein sehr großes Zitat, was es ganz oft trifft und wo wir aber als Eltern manchmal fast so ein bisschen ins Durchatmen kommen, weil wir denken, oh Gott, wo könnten wir überall unsere Kinder stören? Oder wo tun wir sie stören, in Anführungszeichen? Was brauchen Kinder, Gunda?
Ach ja, da kann ich ja vorne anfangen, weit ausholen bei Adam und Eva. Erstmal danke, dass ich jetzt hier bei deinem Podcast mitmachen darf. Ich freue mich sehr. Was ja erst in meinem Podcast und ist ja auch bei Erziehung 24 als Expertin inzwischen mega, dass das sich so zusammenspielt. Was brauchen Kinder? Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, erstmal zu dieser Schuldfrage, wenn man diesen Satz hört, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören, ist es überhaupt nicht mit Schuld gemeint, so, ne? Sondern einfach ein bisschen vielleicht wachrütteln und aufmerksam machen, weil das eine ist unser, ja nicht nur Bildungssystem, unser ganzes System, wie Kinder groß werden, das weißt du ja als Hebamme noch viel besser, dass es ja von vornherein irgendwie Störkomponenten gibt, die man gerne anders machen würde und es dann aber gesetzliche Bestimmungen und Vorgaben gibt. Das heißt, es geht gar nicht um Schuld, sondern es geht um Achtsamkeit, hingucken, aufmerksam sein, gucken, wo ist meine eigene Baustelle vielleicht und was transportiere ich unbewusst? Weil, das ist ein anderes Zitat und das ist nicht von mir, sondern von Reinhard May, ich gehe davon aus, wir machen alles falsch mit Liebe, so gut wir können. So, also das ist so, ich denke, ja, wir machen es ja aus Liebe und es geht einfach vielleicht an der einen oder anderen Stelle genauer hinzugucken. Was tun wir denn? Weil wir sind ja auch geprägt von unserer Vergangenheit und unserer Kindheit. Was Kinder brauchen, ist erstmal ganz schlicht die Erfüllung unserer psychischen Grundbedürfnisse. Und da, glaube ich, sind wir bei den ganz banalsten Dingen manchmal schon raus. Ne? Bei den physischen Grundbedürfnissen, Essen, Trinken, Nahrung, Auslauf, was nicht alles so schnell dabei. Aber die psychischen Grundbedürfnisse sind sehr in den Hintergrund gelangt. Und das sind im Prinzip vier Stück. Das eine ist nach Bindung, das ist für alle immer noch so offensichtlich. Klar, gibt ja jetzt auch den bindungsorientierten Erziehungsstil. Das zweite ist aber auch Orientierung und Kontrolle. Das heißt, dieses Kinder dürfen alles machen, ist gar nicht gut für die, weil die brauchen einen Rahmen, an dem sie sich orientieren können, weil das gibt Sicherheit. Und bei den anderen beiden Grundbedürfnissen, da höre ich Eltern immer so ein bisschen so aufschreien, so wie jetzt, das ist ein Grundbedürfnis. Ja, das ist ein psychisches Grundbedürfnis, nämlich das eine nach Lust gewinnen und Unlust vermeiden. Das heißt, dein Kind ist darauf aus, Spaß zu haben im Leben, schlicht und ergreifend das zu machen, was Laune macht. Und wenn du als Mama, als Papa alles das verbietest, was Laune macht, dann kommt die Unlustvermeidung. Das hat auch dann viel mit Schule zu tun. Da gehe ich dann rein. Ich vermeide das, was keinen Spaß macht. Ja, so. Und das andere ist Selbstwerterhöhung. Unser Innerstes hat auch ein psychisches Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung, Selbstwertbestätigung. Und da, wo unser Selbstwert andauernd runtergeputzt wird, da gehen Kinder und wir Erwachsenen auch in die Vermeidung sein. Das wollen wir nicht, weil die psychischen Grundbedürfnisse sind ja nicht nur für die Kinder, sind für uns Erwachsene ja genauso da. Und ich glaube, mir ist immer so wichtig zu sagen, die Einzigartigkeit. Also wir leben ja leider in einer Gesellschaft, wo alles nur noch nach Normen und Regeln geht. Ne? Also die Geburt ist ausgezählt nach so und so vielen Tagen und danach wird das Kind geholt, komme was wolle, ob es der Mutter gut geht oder nicht. Wird mit ganz viel emotionalem Druck gearbeitet. Alle Kinder müssen, egal wie sie sind, zur gleichen Uhrzeit aufstehen und zur gleichen Schulzeit da sein, müssen die gleichen Klassenarbeiten schreiben, müssen gleich lange brauchen, dürfen im Kindergarten schon nicht mehr über einen Strich malen, müssen still sitzen. Das heißt, wir leben schon sehr, finde ich, in einer genormten Gesellschaft. Und das, was wir aus dem Blick verloren haben, ist, dass jedes Kind einzigartig, individuell und ganz anders ist. So, mein Buch, hast du kurz erwähnt, fängt auch genau damit an, es gibt keinen Erziehungsratgeber, weil dann müsste ich so viele Erziehungsratgeber schreiben, wie es Kinder gibt. Weil jedes Kind ist einzigartig, sondern es gibt so eine Grundhaltung. Und das ist das, was so mein Thema ist, da hinzugucken, was ist meine Grundhaltung meinem Kind gegenüber und mir selbst gegenüber.
Mhm. Ja, total spannend. Also für mich auch ganz großes Thema, einfach, wo ich ja auch überhaupt meinen Weg auch so ein bisschen hingeht, ist dieses, wir müssen bei uns selber anfangen. ist ja auch was bei dir immer mal wieder so durchkommt, ob das bei Instagram ist oder auch bei dem, was du vermittelst, was du in deinem Podcast rüberbringst. Und was, glaube ich, so vielen Eltern auch gar nicht klar ist, dass gerade diese Unsicherheit, die wir versuchen zu kompensieren durchs Außen, durch Literatur, durch ich mach's mal so, dann mache ich es mal so, ich mach's wie die beste Freundin, funktioniert nicht. Dass wir das immer wieder versuchen zu kompensieren, diese eigene Unsicherheit. Und solange wir aber nicht bei uns selber anfangen und überlegen, warum mache ich es denn so oder so? Oder warum braucht mein Kind jetzt plötzlich was ganz anderes? Also ja. Das finde ich ist so mit die Wurzeln oder der Knackpunkt, oder?
Ja, völlig. Ich finde deinen Namen auch so toll, Herz-Bauch-Bindung. Und ich beziehe das noch nicht mal auf jetzt Schwangere und den Bauch, sondern ich ermutige Eltern, wieder Zugang zu ihrem Bauchgefühl zu haben. Weil das ist für mich so der verlässlichste Ratgeber. Das ist genauso, wie du sagst, der eine sagt so und der andere sagt so und der andere sagt so. Und Eltern sind über die Maßen verunsichert. Als ich noch meine psychotherapeutische Praxis hatte, da kamen die ersten Eltern mit so, hier ist mein Kind, machen Sie das bitte heile. Und als ich dann gesagt habe, ja, aber Sie müssten schon irgendwie mitmachen, nee, dusch mich, aber mach mich nicht nass. Dann habe ich in der Kommunikation meine Strategie geändert, habe gesagt, bei mir dürfen nur Kinder in die Therapie, wo die Eltern bereit sind, mitzumachen. Und dann habe ich im ersten Gespräch mal gesagt, so, Ihr Kind muss mit mir klarkommen. Wir machen 2-3 Stunden, dann checken wir das. Und Sie müssen auch mit mir klarkommen. Dann haben die mich immer ganz erstaunt angeguckt und gesagt, wieso wir? Ich sage, ja, weil ich erwarte, dass Sie mitmachen und ich werde Ihnen Ideen und Vorschläge machen, was Sie ändern können und ich erwarte, dass Sie das ausprobieren. Und vielleicht wird nicht alles für Ihr Kind passen, weil jedes Kind ist einzigartig und jede Familie auch, aber ich erwarte, dass Sie in Veränderung kommen, was probieren. Und dann war erst immer so, wie? Na, ich so, ja, Sie müssen dann mit mir klarkommen. Sie müssen sich das von mir gefallen lassen, dass ich vielleicht auch mal den Finger in die Wunde lege. Und die zweite Reaktion war dann immer so ein erleichterndes Seufzen und sagt, ja, wir sind auch total verunsichert. Wir wissen eigentlich nicht mehr, was richtig ist und was falsch. So, ne? Und ich kann das ja auch verstehen, weil im Kindergarten kriegt man ja schon suggeriert, dass man sein Kind schlecht erzogen hat, weil es nicht eine halbe Stunde im Schulkreis still sitzen kann. Oder weil es immer noch über der Linie malt. Ja, aber vielleicht ist es einfach ein grobmotorisches Kind. Und schon kriegt man immer einen rein und wird als Mutter und als Vater degradiert, irgendwann nicht richtig gemacht zu haben.
Ja, ja. Ja, so das Thema der Haltung ist, glaube ich, so auch das Zentrale. Und da ist erstmal wichtig, selber zu wissen, wie ist denn meine Haltung zu irgendwas? Oder was sind denn meine Werte? Ne? Also eigentlich kann man das ja sehr schön von der Basis her als Familie auch für sich erarbeiten. Also aus meiner Sicht. Aber es ist natürlich diese Notwendigkeit zu sagen, ich gucke nicht nur mein Kind an. Ich finde den schönen Vergleich, das war in irgendeinem anderen Podcast, da mir das untergekommen, von der Zimmerpflanze.
Ah ja, genau.
Das hat die Lisa Reinheimer zum Beispiel, hat das mit Schulkindern auf den Punkt gebracht. Ne? So, wenn man eine Zimmerpflanze anschaut, wenn die jetzt plötzlich welk wird, dann schaut man sich die nicht an und sagt, oh, die ist aber eine blöde Pflanze oder die ist aber kaputt oder die macht was völlig falsch, sondern dann überlegt man, hat man sie zu viel gegossen, zu wenig gegossen, steht sie am falschen Platz, brauchst du eine andere Erde? Und genau das kann man sich ja irgendwie sinnbildlich auch sehr schön, finde ich, für Kinder vorstellen. Ne? Dieses Gefühl von, was sind denn die Grundbedürfnisse? Kann ich die alle auch wirklich erfüllen oder schaue ich hin? Gehe ich erstmal danach und dann wird man sehen, ah ja, was kann die eigentlich leisten? Ne? Kann zum Beispiel die, bei der Zimmerpflanze wieder, ist das jetzt eine Pflanze, die innerhalb von kürzester Zeit 3 Meter hoch wird oder wird die vielleicht einfach bleibt die einfach ein Bodenbedecker sozusagen? Ne? Und da das so ein bisschen abzubilden auf die Kinder, finde ich die Vorstellung einfach nur klar zu sehen, jedes Lebewesen, jedes Kind, jeder Mensch ist einzigartig und ganz individuell.
Ja, und ich finde das Wichtige, bei mir selbst anzufangen, weil selbst wenn ich die Bedürfnisse meines Kindes auf dem Schirm habe, also es gibt ja jetzt so sprießt auf Instagram hoch wie nix, bedürfnisvoll begleiten, so ein Erziehungsstil. Und ich hatte mit ein paar Kontakt und wir haben uns rege ausgetauscht und vieles finde ich wirklich großartig. Aber eine Sache fällt für mich meistens hinten unter, nämlich die Bedürfnisse der Eltern. Dass ich meinen Fokus so habe, nur noch auf die Bedürfnisse der Kinder zu gucken, dass mein Bedürfnis völlig zurückgestellt wird. Und das sehe ich als total falsch und fatal an, weil die Kinder ja was dadurch lernen. Sie lernen, sie sind, ich sage jetzt mal King Louis, lauter Prinzessinnen und Prinzen und die Bedürfnisse von anderen sind egal. Und ich als Mutter komme dann auch irgendwann an meine Grenzen und ich habe es dann auch nicht gewundert, als so ein großer Account dann irgendwann sagte, ja, meine Kinder müssen jetzt in psychotherapeutische Behandlung. Also dieser Blick auf mich selbst, und der ist halt der so auch so oft so schmerzhaft ist. Also erstens braucht es die Idee, aha, ich habe die und die Werte, aber die sind nicht in Stein gemeißelt. Ich kann Werte ändern. Da sind ja viele schon wie, nee, das sind meine Werte, die kann ich doch nicht.
Doch, so bin ich halt.
Genau, so bin ich halt. So war ich schon immer. So, genau. Aber die schöne Botschaft ist, du kannst das ändern. Du kannst sogar deine Grundwerte ändern. Wenn dein Grundwert Perfektionismus ist und der dich immer dazu bringt, dass dein Leben frustran und scheiße ist, dann sag doch einfach Perfektionismus ade und ich lasse die Kreativität in mein Leben. Es ist eine Entscheidung. Klar muss man ein bisschen mehr machen, als nur diese Entscheidung treffen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Bereitschaft, die eigenen Baustellen anzugucken. Weil wenn wir mit unseren Kindern so und so umgehen und vielleicht genau das machen, was wir als Kind selber scheiße fanden und gesagt haben, das mache ich auf gar keinen Fall, nie. Und dann ertappt man sich, denkt so, jetzt habe ich es genauso gesagt oder gemacht, hat das ja was mit uns zu tun. Und sich dahin zu setzen und sich das anzugucken, erfordert halt Mut. Und sich damit auseinanderzusetzen. Aber rein psychologisch ist es so, dass 15% nur in unserem Bewusstsein stattfinden und 85% in unserem Unterbewusstsein. Und das ist halt geprägt durch unsere Kinder und unsere Kindheit. Und wir nehmen das alles mit und konfrontieren unsere Kinder wieder damit. Und dann wird es ein ewig werdender Kreislauf der Wiederholung. Den können wir nur durchbrechen, wenn wir das Unterbewusste nach oben holen und den Mut haben zu gucken, ja, was war denn bei mir so kacke? Warum fand ich das denn doof? Also dieser Nummer mit Persönlichkeitsentwicklung sagen ja so viele, ah, Persönlichkeitsentwicklung und du weißt, was du willst und du bist reich und berühmt und ich weiß nicht, was alles. Und ich sage immer, nee, investiere in Persönlichkeitsentwicklung, damit du zufrieden bist und deine Kinder glücklich. Das ist für mich die Herausforderung und auch die Verantwortung, wenn ich Kinder habe, in mich selbst zu investieren.
Ja, absolut. Absolut. Ja, es ist auch, finde ich, so wertvoll zu sagen hier, also das bringt es ja, was du sagst, auf den Punkt, wenn ich mit irgendwas unsicher bin oder das Gefühl habe, das läuft jetzt nicht so. Und viele Eltern, die ja in die Mutterrolle kommen, sagen ja plötzlich, ich bin so gestresst oder ich bin, meine Kinder machen nicht, wie ich will oder was auch immer. Ja, es kommen ja dann immer Probleme auf. Wir haben ja plötzlich auch absoluten Fehlerzoom, weil uns das auch so vorgelebt wird. Ne? Ja. Und ich finde, das Elternwerden oder auch das Kinderhaben ist ja so der größte Lernbereich, den wir eigentlich im Leben haben. Ne? Also da stimmst du mir auch.
Ne? Das ist ja immer, wenn wir es zulassen. Unsere Kinder spiegeln uns das ja. Also ich habe ja zwei, einen leiblichen, einen Pflegesohn. Und mein Pflegesohn, der ist mein Seismograf. Also ich habe das lange nicht verstanden. Der hat schon im Kindergarten ADHS-Diagnose gekriegt. Der hatte die wildesten Medikamenten-Cocktails zwischendurch. Wir haben alles an Therapie versucht, alles, was ich selber gelernt habe. Ich habe ihn überall mit hingeschleppt. Der war in der Tagesgruppe, in der Tagesklinik. Was habe ich alles mit diesem Kind angestellt? Und irgendwann habe ich ein Buch gelesen im Urlaub. Dachte, ah, das lese ich für meine Praxis für die Eltern. Dann weiß ich, was da drin steht, kann das den Eltern weitergeben. Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht, scheiße, das ist ja dein Kind. So, ne? Das war so, da hat so kling, kling, kling gemacht. Ich dachte so, oh Gott. Und dann habe ich angefangen, wirklich mit mir selber zu arbeiten, meine Baustellen aufzuräumen. Und das hat den entscheidenden Unterschied gemacht. Also mein Sohn ist seit 2 Jahren medikamentenfrei. Und inzwischen kriegt er auch Schule hin, was überhaupt nicht so aussah, dass das überhaupt noch mal was werden würde. Ich sah den schon in irgendwelchen Werkstätten rumtummeln, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und das alles nur mit der Erkenntnis, er spiegelt mich. Wenn er ausflippt, hat es eigentlich etwas mit meinem Inneren zu tun. Wenn er motzig die Tür rausrennt mit, ich hasse euch alle, ich will nie wieder irgendwas, dann ist der Punkt, mich hinzusetzen, ruhig zu werden, zu sagen, hey, was ist denn gerade bei dir eigentlich hier los? So. Und ich glaube, das ist so eine Challenge, die wir verstehen dürfen, dass unsere Kinder uns eigentlich nur zurückmelden, was da ist. Die sprechen halt nicht und sagen, also inzwischen tut er was, inzwischen kommt er und sagt, Mama, heute bist du aber schräg drauf. So, aber wenn die kleiner sind, die sprechen halt nicht. Die zeigen das im Verhalten und die spiegeln uns einfach und sagen, du bist unausgeglichener, bin ich halt auch unausgeglichener, weißt du mal, wie kacke das ist.
Ja, absolut, absolut. Was würdest du denn jetzt so Eltern mitgeben, die gerade schwanger sind oder gerade frisch ein Baby bekommen haben? Welche Schritte wären vielleicht die ersten, um irgendwie, man macht ja nie alles richtig. Das ist jetzt ploppt so auf, ne? Das ist ja totaler Quatsch. Also perfekte Eltern kann sich auch kein Kind wünschen, weil das ist ein Riesenanspruch, der einfach nicht erfüllbar ist und der auch einen großen Druck auslöst. Aber welche Idee hast du denn, um quasi in eine entspannte Elternschaft, Mutterschaft zu gehen?
Also ich weiß, ich selber, als mein Sohn geboren wurde, war gestresst. Ich war super vorbereitet durch eine sehr coole Hebamme damals. Aber Krankenhaus hat mich super gestresst und ich habe mich auch vorzeitig entlassen und hatte eine Freundin, die mir zur Seite gestanden ist und die mir immer wieder gesagt hat, Una, es ist alles da, du weißt, was dein Kind braucht. Vertrau dir. Und ich glaube, das ist das, meine Tochter, Stieftochter hat ja jetzt auch, also ist jetzt 15 Monate alte Kleine. Und als ich dann da war, als sie 3 Wochen alt war, war so, oh, ich weiß gar nichts. Und was hat sie denn, wenn sie schreit? Und kann ich jetzt zu viel sie bepünteln? Und wenn ich sie zu viel hochnehme, ist sie dann verwöhnt? Und wenn ich zu viel das mache, ist dann das? Also 1000 Fragezeichen. Und ich glaube, der Tipp ist, mach das alles mal weg. So, vielleicht auch mal richtig aus dem Kopf rausstreichen. Und vertrau dir, es ist alles da, du hast alles in dir, was du brauchst, um ein kleines Menschenkind ins Leben zu begleiten. Und wenn dein Gefühl ist, dieses Kind braucht jetzt gerade ganz viel Nähe, dann gib ihm die Nähe. So, und dies mit dem Verwöhnen, darüber können wir mit 3 Jahren reden, aber nicht mit 3 Wochen oder 3 Monaten. So, also dieses, ich kann immer nur ermutigen, sich selbst zu spüren und dem nachzugeben. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, gerade wenn man dann irgendwie Wochenbettdepressionen hat oder so. Und ich glaube, dieses völlig aus dem Kopf rausnehmen. Ich kann was kaputt oder falsch machen. Gerade die Kleinsten, das wirst du bestätigen, die sind ja so robust. Also die Fontanelle ist noch nicht zusammengewachsen. Das heißt, selbst wenn die mal runterpusteln, was sie natürlich nicht sollen, ist nicht direkt ein Schädelbasisbruch mit Langzeitfolgen bis ins hohe Alter. Ja, und die Seelen sind auch sehr, sehr robust in diesem Stadium, weil die sind einfach, oder vielleicht anders von der Vorstellung, man sagt so, bis zum 6. Lebensjahr unterscheiden Kinder eigentlich nicht zwischen ich und du, also bei der Mama, sondern im Prinzip ist es so, erst mit dem 6. Lebensjahr abgeschlossen, dass man sagt, das ist die Mama und das bin ich. Das heißt, dein Neugeborenes, ob es jetzt noch in deinem Bauch ist oder schon auf der Welt, identifiziert sich mit dir. Du, also es kennt deine Darmgeräusche, deine Stimme, deine Bewegung und sagt so, das bin ich. So, also wenn du auf dich hörst, hörst du damit gleichzeitig auf dein Baby. So, das ist das Beste, was du tun kannst an der Stelle.
Ja, das ist auch wieder der Punkt, hör auf deinen Bauch. Ne?
Ja, genau. Hör auf deinen Bauch, hör auf dein Herz.
Genau, Herz-Bauch-Bindung. Also das ist eigentlich irgendwie so eine direkte Verbindung auch. Ne? Weil es ist ja wie so eine Symbiose. Je kleiner die Kinder, desto enger ist die Symbiose. Und mein Spruch ist auch immer so ein bisschen, wenn das Kind geboren ist, wird zwar die Nabelschnur durchtrennt, aber eigentlich ist sie noch nicht durchtrennt. Also das ist nur im Räumlichen oder nur im Sinne von wirklich, was wir sehen können. Aber wir sind ja so sehr verbunden, also mit diesem Kind. Und ich glaube, es kann ja auch kein anderer, ist so Experte für das eigene Kind wie die eigenen Eltern. Und also ich finde es auch sehr schön, ich greife das auch so auf, dieses hab Vertrauen, es ist alles in dir. Ne? Also die Eltern sich nicht selber immer permanent in Frage stellen. Und da, wenn jetzt irgendwo ein ungutes Gefühl da ist oder eine Unsicherheit da ist, immer schauen, wo kommt die jetzt gerade her? Was kann man an sich selber auch, was braucht man selber? Also dieses Bedürfnisorientierte finde ich total gut, diesen Einwand. Ich mag das auch total gerne. Aber bedürfnisorientiert heißt auch nach Bedürfnissen aller in der Familie. Also da darf nicht der Papa hinten runterfallen, weil das ist leider auch sowas. Da hatte ich gerade jetzt letztens eine Geschichte gehört von der Familie, wo dann irgendwann der Vater gesagt hat, ich steige jetzt aber aus hier. Ne? Also ihr zwei seid mir einfach zu, ne?
Ja, kenne ich auch.
Also ungefähr, ne? Und genauso halt die Mutter. Wenn die Eltern oder die Mutter sich dann völlig hinten anstellt und gar nicht mehr weiß, wie es ist, mal selber zur Ruhe zu kommen, da ist auch dem Kind wiederum nicht geholfen.
Ja, also das sehe ich auch so. Und dieses, was du sagst, hinspüren, was ist denn ja? Also habe ich jetzt ein komisches Gefühl, weil mein Baby schlecht geht, weil ich vielleicht nicht so schnell hingehe? Oder ist es etwas, was mir suggeriert wird, weil die Tante, die Oma, die Mutter immer gesagt haben, du musst sofort hingehen oder du musst es schreien lassen. Es gibt ja beide Varianten. Also zu gucken, woher kommt mein komisches Gefühl? So, ne? Und dann ist für mich immer noch ganz wichtig zu sagen, es ist alles okay. Natürlich sage ich, stillen ist das Beste fürs Baby. Ne? Ist erwiesen, gibt es genug Studien drüber, was Antigene angeht, was Allergien angeht, super, 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 toll. Aber wenn die Brüste entzündet sind, dass sie schon fast bluten, du dein Kind anlässt unter Schmerzen mit Heulen und schon eine Aversion gegen dein Kind entwickelst, weil du denkst, jetzt gleich tut es einfach nur noch scheiße weh, dann sage ich, still ab, ja, weil das, was auf psychischer Ebene kaputt gehen kann oder was, das wiegt einfach schwerer. Und dann lieber eine total entspannte, innige Flaschenbeziehung als eine total gestresste, unter Schmerzen und Tränen erfüllte Stillbeziehung. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber das ist so für mich, es gibt keinen, das ist der richtige Weg, weil dein Kind ist einzigartig und du auch. Und es geht um das, was am wenigsten emotionalen Stress macht am Ende des Tages. Und zwar auch für dich. Ich bewundere Eltern, die ihre Kinder mit im Bett schlafen lassen. Ich konnte das nicht. Mein Großer, eine Nacht war der bei mir im Bett, dann lag der, ich glaube, eine Woche oder vielleicht waren es auch zwei, im Stubenwagen im gleichen Zimmer. Und dann bin ich von jedem, bin ich wach geworden. Und zu der Zeit war Schlaf klauen. Das Schlimmste, was mir passieren konnte, nach die Stuhlbahn rausgeschoben. Und ab der dritten Woche hat mein Kind in einem anderen Zimmer geschlafen. Ich habe gesagt, wenn er wach wird, schreit er, dann höre ich ihn. Dann stehe ich sofort auf. So. Und dann gucken mich immer Leute an und sagen, oh, ne, ich sehe so, da chillt Rabenmutter. Und ich denke so, nee, es war für mich das Entspannteste, was ich tun kann. Ich habe super geschlafen und wenn ich wach war, war ich freundlich und parat. Da, wo ich alle 3 Minuten wach geworden bin, weil er sich gedreht hat, die Geräusche gemacht hat, war ich ätzend. Und dann war ich auch ätzend zu meinem Kind. Von daher, weißt du, es ist alles okay. Die einen stillen ihr Kind 6 Jahre. So what? Dann mach es doch. Und die anderen schlafen mit ihrem Kind noch im Bett, wenn die Kinder 8 sind. So, solange die Kinder dann noch Bock zu haben und ihr euer Eheleben nicht vermisst, bitteschön. Ja, aber, ja, ne? Also mein Bedürfnis war mein Bett. So, und deswegen war das immer nur morgens zum Kuscheln kommen, alles fein. Aber ansonsten haben meine Jungs mein Bett nicht betreten. Und dieses, dir selber da treu zu sein und zu sagen, das ist in Ordnung, du musst kein schlechtes Gewissen haben. Und das eine ist nicht schlechter als das andere. Und dann auch nicht zu denken, ah, du tust deinem Kind was an, weil dein Kind lebt mit dem, was du für gut findest. So, da, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, wird ein Kind es einfordern, weil es das nicht, weil es unbedingt in deinem Bett schlafen will, sondern weil es dein schlechtes Gewissen fühlt. Also das, ne, das finde ich so das Spannende. Das, was wir auf der Verhaltensebene sehen, ist ja immer nur die Auswirkung von dem, was auf der Seelenebene passiert. Mhm. So. Und wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, so, oh, ich kann mein armes Kind ja nicht alleine schlafen, ich würde so gerne, weil ich hätte viel lieber, aber ich könnte, ja, da, da, da. Das ist das, was dein Kind spürt. Und dann wird es weinen und die Nähe einfordern, weil es will nicht in deinem Bett schlafen, sondern es will, dass du im Frieden bist. Es will, dass du in deiner Mitte bist. Es will sich ja selber in der Mitte fühlen und das kann es nur, wenn du in der Mitte bist. Und deswegen macht es dann Palaver.
Sehr spannend, ja, sehr spannend. Ja, das ist, ja, also da kommt mir auch direkt so dieses Gefühl, wenn ich heimkomme und das Gefühl habe, ich habe so viel gearbeitet und ich habe meine Kinder nicht gesehen, kann ich von ausgehen, dass die in der kommenden Nacht eher nachts kommen. Und die sind schon 6 und 10. Es ist auch genau das. Ich komme nach Hause und habe das Gefühl, ich bräuchte mehr Zeit mit meinen Kindern und was war das für ein Tag? Und schwupp, ja, kommen sie nachts an, ne? Weil genau, sie auch da spüren, ah, die Mama hat jetzt eigentlich Sehnsucht nach uns oder die ist so ein bisschen nicht in ihrer Mitte. Ja. Wie können wir das lösen? Ganz unterbewusst, ne, wird dann eher das gesucht. Sicherlich vielleicht auch nach dem eigenen Bedürfnis, aber ich kann das genauso unterstreichen, auch mit größeren Kindern. Ne?
Ja. Also, ja, das ist das Unterbewusstsein, was dann automatisch aktiv ist. Also wenn wir jetzt mal unser Grundbedürfnis nach Nahrung sehen, ja, wenn wir keine Nahrung kommen, dann ist es irgendwann ein Automatismus, dass sozusagen der Körper auf Notstrom stellt, alle Organe werden dann noch zur Hälfte versorgt und der ganze Fokus geht auf Futtersuche. So, ne? Man ist dann einfach so und das passiert automatisch, das entscheidest du nicht. Du entscheidest nicht, ah, jetzt habe ich aber Hunger und ich habe schon 5 Tage nichts gegessen und so, das geht ganz automatisch. Und das ist mit den psychischen Grundbedürfnissen genauso. Wenn da das Bedürfnis nach der inneren Mitte, nach Herz-Bauch-Bindung nicht erfüllt ist, dann geht das Unterbewusstsein los und wird zum Beispiel nachts wach und sagt, ah, Moment, da war doch was, die Mama war ganz unausgeglichen. Ist die jetzt immer noch, da muss ich mal testen, weil ich will mich ja wohlfühlen und ich fühle mich eigentlich nur gut, wenn Mama sich auch wohlfühlt. Und schwupp, dockt man an und denkt, so nach Motto, ist da alles gut? Mhm. Ja. Das hört erst auf, wenn die so in die Pubertät kommen. Dann geht's, nee, du und ich und lass mich zufrieden.
Ja, richtig. Und was jetzt auch was ist, das Thema Aufmerksamkeit, ne, das ist ja das, was leider, vielleicht gehen wir noch ein bisschen mehr in dein Thema rein. Du bist ja auch mehr mit größeren Kindern dann unterwegs oder mit dem, ne, mit dem Thema Trauma bei größeren Kindern oder auch,
jetzt. Auch bei kleinen, leider. Geburtstrauma ist leider ein zunehmendes Thema.
Okay. Ja, sollen wir lieber da noch ein bisschen bleiben? Was ist dir?
Du fragst, ich antworte.
Ja, erzähl mal, dann gehen wir gerne noch da rein, dann würde ich da gerne auch in Richtung Geburt, Schwangerschaft und erste Zeit bleiben. Was meinst du mit Geburtstrauma? Was kommt dir da unter? Also ich weiß,
ja, also inzwischen ist es ja neurobiologisch bestätigt, erwiesen, erforscht, wie man das auch mal nennt, dass selbst schon während der Schwangerschaft Kinder Traumata erleiden können. So, ne? Also wenn die Mutter unter Dauerstress steht, wegen Existenzangst oder was auch immer, wenn es Gewalt gibt, der Vater das Kind nicht will und extrem in den Bauch boxt. Also da sind wir immer schnell bei dem Physischen, wenn es handgreiflich wird, aber auch das Psychische. Das kriegt bald ein Kind schon mit. Und um das mal praktisch zu machen, ich hatte eine 19-Jährige, die wollte ein schickes Abitur machen und die hatte schon die ganze Verhaltenstherapie alles durch und das hat aber nichts genützt. Und dann habe ich sie gefragt, das war das Erste, gab es eine Situation, die irgendwann in der Schulzeit war, wo du dich sehr geschämt hast, wo du jetzt gesagt hast, ich mag nicht mehr mich beteiligen. Sie hatte eine Depression, eine soziale Phobie und eine ADS als Diagnose. Und dann sagte sie mir eine Situation in der ersten Schulwoche, und wo der Lehrer sie diffamiert hat, ungewusst, aber bei ihr ist es so hängen geblieben. Also das haben wir aufgelöst, dann war es aber noch nicht gut. Und dann sagte die Mutter, ich glaube, sie hat ein Geburtstrauma. Und dann sage ich, okay, sagen Sie mal, was ist denn da passiert? Sie hat eine ältere Schwester, die war per Notkaiserschnitt geholt gewesen. Und sie war dann sozusagen so weit und hat Wehen ausgelöst und dann aber wieder Ruhe im Dom. Also so nach dem Motto, lieber noch nicht, ich war aber einen Tag. So. Die Mutter war aber in dem gleichen Krankenhaus und es war die gleiche Hebamme. Und die hatte keinen Bock auf eine Sonntagsgeburt und hat sich erinnert, damals war das so complicated und Notkaiserschnitt. Und hat dann über den Kopf der Mutter einen Kaiserschnitt initiiert und durchführen lassen. So. Und das habe ich der 19-Jährigen gesagt. Ich sage, jetzt stell dir mal vor, ne, du willst so die Welt entdecken und sagst so, ja, ich will jetzt hier raus. Und dann ist, lieber doch noch nicht, trau mich noch nicht, ich warte noch mal. Und dann zack, aufgerissen, hell, kalt, all das ist. Und dieses, ich kann mich aus einer Kraft in das Leben bewegen, wurde ihr ja geklaut. Das habe ich dann so ein bisschen beschrieben. Und dann rannen bei ihr sofort die Tränen und sagte, boah, jetzt wird mir so klar, ich habe so Angst immer vor Neuigkeiten. Also was Neues zu entdecken, was Neues zu machen. Ich habe eigentlich Lust, die Welt zu entdecken. Und dann sage ich immer, nee, ich traue mich nicht. Und das ist dann einfach in ihrem System gespeichert gewesen. Sie wollte sozusagen sich auf den Weg machen, es selber erkämpfen. Ihr wurde diese Chance genommen und langfristig hat sie Angst behalten, Neues zu initiieren in ihrem Leben. Das wäre was, wo wir überhaupt nicht so genau hingucken. Und dann kann ich aber auch unendlich Stories erzählen von Kind ist da, eigentlich alles fein und dann irgendwelche Herzgeräusche und das Kind wird schwupp ab in die Klinik gesteckt, Mutter noch mit, ich weiß nicht was zu sagen, kommt erst 3 Tage später nach. Und wenn man davon ausgeht, dass bei einem Säugling mein Ich sozusagen über die Mutter definiert ist, ist ja das Ich weg. Ja? Mhm. Mein Pflegesohn, den habe ich bekommen, als er 2 Tage alt war. Und damals hatte ich von dem all dem Kram ja keine Ahnung. Und da habe ich so gedacht, ey, super, ich kriege ein nicht kaputtes Kind. Also es ist nicht vernachlässigt für gequält oder sonst was. Ich kriege ein heiles Baby und habe mir 30 Knöpfe in der Backe gefreut, um dann festzustellen, der ist geboren worden und 5 Stunden nach der Geburt war die Mutter weg. Mhm. Er hat natürlich geweint und dann kam immer anderes Pflegepersonal, aber sein Ich kam ja nicht zurück. Dann kam zwar ich und bin geblieben, aber ich war ja auch nicht sein Ich. Mhm. Und wenn ich alleine sehe, was er zu kämpfen hat in dieses Leben, mit all dem Support, den ich ihm geben konnte, vielleicht auch als Fachkraft, wo mir immer gesagt wird, Borgunda, ohne dich wäre er schon längst im Heim mit dem, was er so angestellt hat in seinem Leben. Jetzt mit 16 sind wir so, wo wir sagen, okay, kommen in eine Gerade. Das macht so viel mit den kleinen Wesen. Und da mehr hinzugucken, da kann ich unendliche Geschichten erzählen. Geschwisterstreit, ja, habe ich eine Familie gehabt, da war das genau Kind sozusagen, der Junge ist direkt nach der Geburt zur Herzklinik, dann war ein Glück nichts, aber die Mutter erst 3 Tage später da. Dann hatte sie, dann haben ihre Eltern ihr gesagt, ja, du musst ihn schreien lassen, er darf nicht in deinem Bett. Das erste Kind war ganz verunsichert und hat ihm immer ganz viel weggetan. Der hat aber, musste erstmal den Stress der ersten 3 Tage und die immer nur weg. Dann ist sie wieder schwanger geworden mit einem Mädchen und hat das Mädchen verloren. Daraufhin ist sie in eine Depression verfallen. Wieder konnte sie sich nicht um diesen Jungen kümmern. Dann ist sie wieder schwanger geworden mit einem Jungen wieder. Während dieser Schwangerschaft hat sie einen komplizierten Fußbruch gehabt und war 8 Wochen in der Klinik. Wieder nicht um den Jungen gekümmert, weil sie nicht konnte. Dann ist der zweite geboren und endlich war sie gesund. Keiner hat ihr mal reingefuscht, weil sie gesagt hat, ich mache das jetzt selber. Das Kind war gesund nach der Totgeburt, ja, und alle Emotionalität auf dieses zweite, auf diesen zweiten Jungen. Und der Große sagt, ich hasse meinen Bruder, der soll sterben. So, und mit dem hätte ich jetzt ganz viel an seiner Emotionskontrolle arbeiten können, ja. Aber nützt ja nichts, weil er so viel Verlust in sich hat und so wenig von dem bekommen hat, was jetzt der andere kriegt. Das ist einfach so pur. Und da ging es darum, mit der Mutter zu arbeiten, ihre Traumata aufzulösen und ihr sozusagen die Tür zu öffnen, die gleiche Emotionalität für ihren Großen zu fühlen. Genau, als ich mit der Mutter dann ganz viel gearbeitet habe und dann war ich den, habe ich den Großen ganz lange nicht gesehen und dann hatte ich wieder und ich sage, wie ist es denn jetzt? Ja, der ist okay, kam dann. Ja, also von wirklich Todeswunsch für den Bruder weg hin zu ist okay und ich habe mit ihm überhaupt nicht gearbeitet, sondern mit der Mutter, mit ihrem Drama. Und das ist so, man kann halt auch mit Frischlingen, sag ich immer so, also Frischgeborenen, auch den Stress aufarbeiten. So, und da den Blick zu schulen. Und deswegen wieder ist das Wichtigste, sei dir selber treu. Hätte die Mutter nicht auf ihre Mutter gehört, die gesagt hat, lass das Kind schreien in der Ecke liegen, sondern ihrem Gefühl nachgegangen ist zu Herzen, wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlimm geworden. So, ne? Das, ja, und von daher kann das von Anfang an passieren, in unterschiedlichen Schweren, mit unterschiedlichen Ausprägungen. Ich will jetzt auch nicht wild machen und sage, das wird alles schrecklich. Aber es gilt, dem nachzugehen. Meine Stieftochter, die war ausgezählt und dann war sie in der Klinik und war eigentlich drüber. Und dann sagte die Klinik, die Ärztin hat sich verrechnet. Eigentlich hat sie noch 3 Tage. Und dann sagt sie, ja, da müssen wir ja auch keine Geburtseinleitung machen. Nein, es gilt nur das, was vorher mit Brief und Siegel schon festgelegt wurde. Da könnten sie jetzt nicht drüber. Und dann haben sie richtig emotionalen Druck gemacht. Ja, wenn ihrem Kind, was ist ihre Verantwortung? Und wenn ihrem Kind was passiert, wollen sie schuld sein, dass ihr Kind behindert ist oder sonst was? Erstgebärende, die hat dann natürlich gesagt, ja, okay, was hat man gemacht? Erst Wehenmittel gegeben, dann sind die Herztöne abgesagt, Klassiker, wieder Wehenhämmer rein. So, dann kam die Geburt nicht in Flow, aber das weißt du ja alles besser. Und dann sind sie ja noch auf den Bauch gesprungen und haben die Saugglocke genommen. Ja, die Kleine, die musste die ersten 3 Monate getragen und gepuckt werden, weil der fehlte was. So, ja. Und da war meine Tochter auch, kann ich die nicht zu viel? Nein, du kannst die nicht zu viel tragen. Tragen. Nimm die ganz nah, die braucht noch was. So, die musste aufholen. Und da einfach diesem Bauchgefühl zu trauen und zu sagen, ich mache das jetzt. Das ist jetzt dran, das ist jetzt notwendig. Und noch besser, sich von Fachkräften wie dir begleiten lassen während der Geburt und gar nicht erst auf so blöde Dinge wie Bauchspringen und so. Also ich wollte ja eigentlich bei der Geburt dabei sein, aber da sie übertragen war, hatte ich dann keinen frei mehr. Ich glaube, ich hätte die Schwester oder die Hebamme da weggekickt. Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich gesagt, ey, lass das.
Ja, das ist ja auch der Punkt, warum ich eigentlich so früh mit den Frauen arbeite, also wo ich ja auch die Arbeit gerade in der Schwangerschaft dann so, schon so wertvoll finde, weil ich glaube, es ist so wichtig, die Frauen, so wie du auch die Kinder stark machst oder auch die Familien stark machst, ist es aus meiner Sicht so wichtig, die Frauen schon in der Schwangerschaft stark zu machen. Für ihren eigenen Körper, für ihr eigenes Bauchgefühl, für das, was sie brauchen und für das, was sie für ein Gefühl haben, dass sie das auch durchsetzen können. Denn wenn eine Frau wirklich 3 Tage über Termin oder auch 5 oder 7 Tage oder 10 die Information zum Beispiel hat, gerade beim Thema Termin über Überschreitung, hey, das ist nur in Deutschland so, dass wir das jetzt so handhaben. Und wenn ich doch weiß, mein Kind ist eigentlich noch nicht 3 Tage weiter, dann darf man als Eltern dafür einstehen. Aber das weiß man auch nur, wenn man halt schon in der Begleitung, in der Schwangerschaft da den Rücken gestärkt hat.
Ja, und trotzdem ist es ja ein Irrer, sag ich jetzt mal, das bedarf ja ein irres Standings, ja, dann bin ich, also ich war so klar und geschult, weil ich auch eine super Hebamme hatte und trotzdem musst du ja gegen Klinikpersonal an und das sind ja, ist ja in unseren Köpfen immer noch so die Götter in Weiß, also ich, wie gesagt, ich hatte geplant eine Hausgeburt damals Nach viel zu lange, ich glaube 14 Stunden Wehen, war klar, das wird nichts. Mussten wir in die Klinik. Dann habe ich auch einen Notkaiserschnitt gekriegt, war eigentlich völlig mit den Nerven, also emotional auch völlig durch. Dann haben wir so, das wollte ich doch, das ist ganz anders. Aber meine Hebamme war halt auch da mit dabei und ich habe zum Beispiel dafür gesorgt, dass die nicht K1 das Vitamin als große Dosis verabreicht haben, sondern viele kleine Mini-Dosen, weil meine Hebamme sagte, das kann die Leber gar nicht verknusteln. So. Und dann hatte das Klinikpersonal mich abgestempelt als, ja, das ist die Mutti, die alles weiß. Ja, war aber mein erstes Baby, ich hatte keine Ahnung, ich war völlig lost. Ja, und end vom Lied habe ich mich früher entlassen lassen, weil die haben dann hinterher, habe ich Milch abgepumpt und der Ben hat Milch nur noch mit dem Löffel, also nur noch so an die Schnute und dann, dass er nur noch schlucken musste, weil die nur ätzend und sickig zu mir waren. Und da musste halt auch schon irgendwie ziemlich tapf drauf sein und dann zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ne? Oder ich weiß, dann haben sie, war da noch mit meinem Kaiserschnittnarbe, klar ging es mir nicht gut, dann kamen sie die Krähen rausholen, ich sage, halt, stopp, wo gehen sie mit meinem Baby hin? Ja, wir machen nur eine Untersuchung. Ich sage, keine Untersuchung ohne mich. Ich gehe mit. Ja. Waren die schon genervt, weil ich natürlich langsam war. Ne? Das hat ja alles weh und so. Und dann war ich so froh, dass ich dabei war, weil das war diese Untersuchung, wo die in der Ferse das Blut abnehmen und die ganze Zeit da reinpieksen. Und mein kleiner Knirps hat geschrien wie am Spieß. Und ich war da und konnte ihn trösten und sagen, dass ihm die ganze Zeit sozusagen gut zusprechen. Und ich sage, aber bekloppt, das kann er doch nicht ohne mich machen. So. Aber da musst du halt schon krass unterwegs sein. Also, weil ich finde, das schon sehr vehement ist, was von unserem System an Vorgaben kommt und wie dann Hebammen eigenmächtig Geburten einleiten mit Kaiserschnitt oder Schwestern die Kinder da rausholen und einfach ätzend sind.
Ja, das ist leider wirklich so ein großes Thema, finde ich, dass so einfach nicht nur dem Kind gegenüber manchmal das Feingefühl fehlt oder auch dieses, ne, wir schauen mal hin, was hat denn das individuelle Kind und ja, nicht irgendwo in eine Schublade stecken, na, das ist halt das Schreikind oder das ist jetzt die Mutter, die so und so drauf ist, ja, sondern dass wir auch ja als Mütter, als Erwachsene, als Frauen auch mit unserem ganzen Paket ankommen. Und ich finde es so wichtig, ich habe so das Gefühl, gerade in meiner Betreuung, ich ziehe auch Frauen an, die genau das brauchen von mir. Meine Tochter hat letztens mal zu mir gesagt, Mama, wenn du nicht Hebamme geworden wärst, wärst du Psychotherapeutin.
Ja, da aneinander.
Ich glaube wirklich, dass das ja so mein Weg jetzt ist, indem ich in den Coaching-Bereich reingehe, dass ich so das Gefühl habe, ja, genau da habe ich halt auch am meisten mitzugeben. Ja. Und ich glaube, ne, wenn du das so beschreibst, du hättest jemanden gebraucht, der sich mal einfach hinsetzt und sagt, hey, wie geht's dir eigentlich? Und Dann hätte man auch den Zugang gehabt. Aber du hattest ja das Gefühl, das also war meine Interpretation, du hattest ja das Gefühl, du bist dorthin gekommen, was musstest nur kämpfen.
Ja.
Und was macht man, wenn man kämpft? Dann beißt man.
Ja,
dann
klar.
Ist man halt zickig, ja. Dann ist man halt so, dass man sagt, hier, ihr versteht mich ja alle nicht, ne?
Ja, klar, Angriff ist die beste Verteidigung so, ne? Das ja. ist so. Und klar, ich war durch meine Hebamme gut gebrieft und habe mich eigentlich gut aufgehoben gefühlt und dachte, ja, okay, habe ich alles verstanden. Ich hatte auch Mittag nach dem Blasensprung und wusste, ist alles easy. So, ne, ich muss weder sofort ins Krankenhaus noch sonst was. Sie hatte mir genau erklärt, was da passiert, dass das völlig überaltet ist, nach dem Blasensprung sofort in die Klinik zu gehen. Das war um Mitternacht. Die kam dann das erste Mal morgens um 11 am nächsten Tag. Sie sagte, oh, das dauert noch. Und dann kam sie nachmittags um 4 wieder. Sagte auch, ja, jetzt könnte so langsam losgehen, so, und am nächsten Morgen um 6 war er erst da, so, ne, also, und das war halt so dieser Unterschied, da total gut aufgehoben, weil es ging um mich, wie geht es mir, ich habe ganz viel Informationen gekriegt, was ist wichtig, was funktioniert, wie, was passiert mit meinem Körper, also all das wusste ich, und dann kommst du in die Klinik, und da ist so, wie so eine Klatsche von rechts und links, die sagt, alles falsch, was bist du für eine Asi-Mutter?
Ja, und vor allen Dingen dich sofort in Frage gestellt,
ja,
mit deinen ganzen bisherigen Entscheidungen.
Ja.
Und das ist ja sowas, das kann ja keinen guten Draht geben dann in dem Moment. Ne? Also wichtig wäre zu sagen, hey, wir gehen weiter in die Aufklärung, wir gehen weiter in das, warum machen wir das hier? Und dann ist es natürlich auch wieder ein Stück weit verständlich. Beziehungsweise dann einfach auch zu schauen, wie kriegen wir einen Zugang? Also da ist mir jetzt hier, das habe ich mir aufgeschrieben, natürlich passt es jetzt noch am meisten für dein Haupt oder einen großen Teil, den du ja in deiner Arbeit machst, geht es ja um die Bildungsevolution. Aber was ich mir so einen Spruch, den ich auch immer wieder mit dir verbinde, ist Bindung über Bildung.
Ja.
Natürlich natürlich zu gucken, dass man Eltern aufklärt, dass man die Familien aufklärt, dass sie wissen, woran sie sind, welche Möglichkeiten sie haben. Weil das ist, glaube ich, auch das große Ding, auch den Schwangeren zu erklären, hey, du hast verschiedene Möglichkeiten. Ja. Weil das wird ja oft in der medizinischen Vorsorge oder, ja, die gehen dann am Termin in die Klinik und die werden nicht aufgeklärt. Ne? Also diese Bildung ist auch wichtig, da sehe ich ja auch Thema Bildung. Ne?
Ja.
Aber Bindung, ja, dieses, die Frau sehen, das Kind sehen und auch zum Beispiel gerade, was mir auch fehlt, ist dieses, da ist schon dieses eigenständige Wesen im Bauch. Das heißt, das dürfen wir ja auch mit fordern und fördern. Ja, ja. Immer nur die Hülle zu sehen und zu sagen, du bist da das Objekt drin, was nur begutachtet wird und wenn du zu groß bist, bist du ein Problem, wenn du zu klein bist, bist du ein Problem.
Ne? Ja, genau, und das ist genau unser Problem, dass wir das nicht mehr als Wesen sehen, sondern als Sache. Ne? Da ist der Stichtag, dann muss es raus, weil jetzt ist es fertig gebrütet und es hat so und so groß und so lang und der Kopfumfang hat so und so zu sein, weil sonst müssen wir schon irgendwelche Notmaßnahmen einleiten. Ja, so ist es leider. Und ich fand es gerade spannend, dass so dieses Bindung geht von Bildung, ist für mich natürlich sehr schulisch bezogen, dass nur Kinder, die ein Beziehungsangebot haben, auch offen sind für Bildung, aber es gilt ja für mich genauso. Ne? Wenn mir jemand kein Beziehungsangebot macht in Form von, wie geht's dir jetzt und mich aufgehoben fühlen lässt, gerade als vielleicht hochschwangere Mutti, dann bin ich auch nicht offen für die Informationen und dann ist der Stress ja schon vorprogrammiert. Dann sagt die Hebamme, das habe ich Ihnen doch schon vor 3 Stunden gesagt, ja, aber es ist nicht angekommen, weil ich habe wehen und Sie haben nicht gesagt, wie geht's Ihnen gerade? Also um es mal platt auszudrücken. Ja. Das ist ja spannend. Habe ich in dem Zusammenhang noch gar nicht gesehen.
Finde ich, ist es auch da so wichtig. Also ich glaube, wo ich das so wertvoll finde, auf allen Ebenen einfach zu arbeiten. Eine kleine Nachfrage habe ich noch. Du arbeitest ja auch mit Hypnose.
Nein.
Also Traumatherapie? Nein?
Ich arbeite nicht mit Hypnose, sondern mit EMDR. Ich liebe EMDR. EMDR ist mein Tool. Und das Schöne ist, EMDR kann ich auch mit Frischlingen, also mit Säuglingen, anwenden.
Mhm.
Und das arbeitet auch im Unterbewusstsein. Und ich liebe diese Technik. So.
Also sorry, dass ich da jetzt, ich habe das irgendwie so gerade dieses Traumatherapie begegnet mir ganz oft im Bereich der Hypnose, weil ich ja selber mache und auch da meinen Zugang habe zum Unterbewusstsein.
Ja, es gibt verschiedene Zugänge. Ich habe mal selber Hypnose-Therapie als Klientin genossen, sozusagen. Aber mein Tool ist eindeutig EMDR. Das ist meins, wo ich sage, ja. Weil das auch Hypnose, da brauchst du ja immer die Bereitschaft, dass viel Angst, die Kontrolle abzugeben. Was passiert da? Und bei EMDR hat der Klient immer die Kontrolle bis zum Letzten. Und trotzdem arbeitet es im Unterbewusstsein. Das ist auch deswegen liebe ich das so.
Sehr, sehr spannend. Schön. Klasse. Ja, jetzt haben wir schon so viele Sachen besprochen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wir haben schon so ein Riesenfeld und fast aufgemacht. Gibt es noch was, wo du sagst, hey, in unserer Kombi, ich Hebamme, du Psychotherapeutin und für die Eltern losgehen? Genau, vielleicht magst du uns einfach mal noch kurz dein neues Programm vorstellen, wenn du Lust hast.
Ja, total gerne. Du bist ja auch Expertin.
Eltern 24, Erziehung 24, jetzt nenne ich es auch falsch, aber irgendwie ist es ja auch für die Eltern primär, ja,
genau.
Was bei den Kindern ankommt.
Ja, aus diesem Bedürfnis, Kindern die glückliche Kindheit zu schenken, ist mehr und vor allem Eltern die Sicherheit zu geben, ist die Idee entstanden, einfach eine Plattform zu kreieren, wo es ganz unterschiedlichen Content gibt, vor allem von unterschiedlichen Fachkräften, weil der eine kann von mir was gut was hören und der andere halt von einem anderen. Der braucht eine andere Ansprache, eine andere Tonart, wie auch immer. Und da ist die Idee geboren zu Erziehung 24. Und ich bin sehr begeistert von dem, wenn man so eine Idee im Kopf hat und andere setzen die dann um und es wird so und sogar noch besser, dann denke ich so, wow, das war echt cool. Also ist immer noch cool. Auf der Plattform gibt es jeden Tag einen Tagesimpuls, um einfach zu Umdenken anzuregen. Podcasts sind da gelistet nach Themen und du bist ja auch dabei gelistet als Podcast. Das heißt, wenn du dann suchst über Schwangerschaft, Geburt oder dann Dreijährige, Trotzphase, was auch immer, und dann findest du verschiedene Experten, Pädagogen, Fachleute, also wirklich Fachleute, das mir ein großes Augenmerk, das ist nicht so selbst ernannte, ich habe mal ich bin selber Mutter und ich weiß alles, sondern da auch ein bisschen Background ist. Die Podcasts suchen nach Themen und dann kann ich mir zum Thema Trotzphase 5 verschiedene Pädagogen anhören und habe dann vielleicht 5 verschiedene Zugänge und kann reinfühlen, was ist mein Zugang. Weil es gibt halt nicht den einen richtigen Weg, sondern es gibt dich als individuelle Mama und deine individuellen Kinder. Und dann gibt es, wenn man sich jetzt anmeldet, ist es immer 30 Tage kostenlos erstmal. Also das, was ich gerade gesagt habe, ist immer kostenlos. Und dann gibt es den Zusatz, dass es Videos gibt zu unterschiedlichen Themen, wo man viel tiefer nochmal reingeht, wo man Leute sehen kann, teilweise auch PDFs zum Runterladen. Und das ist 30 Tage kostenlos zum Schnuppern. Und dann wird es eben so eine Mini-Abo sein von irgendwie 12 € im Monat. Mit jedem Monat ein Live-Event, wo wir auch Fachkräfte einladen und dann zu speziellen Themen eingehen. Jetzt hatten wir das wütende Kind als erstes. Ja, also mega Plattform. Ich freue mich mega, dass sie jetzt endlich am Start ist und dass so wunderbare Leute wie du dabei sind und deine Podcaster auch zu finden sind. Also jeder, der hier hört, ist herzlich eingeladen, Erziehung24, sich zu registrieren, völlig unverbindlich, kostenlos und zu gucken, was wir da Cooles auf die Beine gestellt haben.
Das ist schön, ja.
Du hast dich auch registriert. Hast du die Tagesimpulse schon bekommen?
Ja, die, genau. Dann kann ich jedes Mal auf den Link klicken und dann darf ich mir noch ein bisschen mehr mich da so ein bisschen füllen. Und also ich finde es sehr ansprechend, muss ich sagen, als Mama und finde es natürlich auch klasse, dass es einfach für jeden was dabei ist. Und das ist ja auch so das Thema, gerade jetzt bei Eltern, meistens ist man ja nicht nur Mama von einem Kind, sondern man hat ja unter Umständen das Dreijährige in der Trotzphase und hat aber auch ein Schulkind und hat dann aber auch noch vielleicht das Neugeborene. Und das finde ich schon sehr ansprechend, dass da für jeden was dabei ist.
Naja, und die Kinder wachsen ja. Also
kommen von der einen Trotzphase in die nächste.
Ja, so ungefähr, weil wenn es weiter ist, dann wird bei dem Anmelden wird dann sozusagen das Geburtsdatum von den Kindern abgefragt, damit man dann immer auch direkt den richtigen. Das ist ja bei Netflix, da kriegst du ja deine Hitliste, ne? Aufgrund dessen, was du immer guckst, kriegst du dann deine Serien vorgespielt und in Zukunft soll das dann so sein, anhand des Alters deiner Kinder, kriegst du dann auch die entsprechenden Videos oder Podcasts angezeigt und das ist für dich wahrscheinlich besonders relevant. So,
ja, genau. Schön. Ja. Ja, Wahnsinn, was du alles auf die Beine gestellt hast. Also für mich bist du auch so ein Vorbild an Unternehmerin, muss ich jetzt einfach sagen, ne? Mama und trotzdem schon so, ja, tolle Dinge auf den Weg gebracht, weil ich glaube, das ist so, dass die Welt braucht mehr Frauen, die einfach was zu sagen haben und die mit ihrer Kraft losgehen. Und ich weiß nicht, ob du es nicht genauso siehst wie ich. Persönlichkeitsentwicklung ist da auf jeden Fall ein großer Anteil. Ne?
Also auf jeden Fall.
Dass wir selber uns verstehen und dass wir auch irgendwie nur darüber in unsere Energie kommen, weil wenn wir immer alles so weiterwurschteln und irgendwie so die Rückschläge hinnehmen und uns in unserer kleinen Welt bewegen, ohne uns zu verstehen, dann bleiben wir auch hinter unseren Möglichkeiten. Also das ist also mein Gefühl. Und ich finde, an dir sieht man, hey, was für eine Power dahinter steckt und auch was mit vielen, also wenn man sich mit anderen zusammentut, die ein ähnliches Ziel haben, was da bewegt werden kann. Also das finde ich so. Ja.
Genau, also das ist aber auch wieder so eine Grundeinstellung. Ich sage halt, ich bin konkurrenzlos. Also nicht, weil ich so super toll bin und einzigartig und nur ich das kann, sondern weil ich denke, es gibt keine Konkurrenz. Jeder, der das Gleiche tut, ist willkommen. Weil wir, wenn wir zusammen das Gleiche tun, eine höhere Schlagkraft haben. So, ne? Und ich sage, mach es auf die eine Weise und der andere macht es auf die andere Weise und spricht damit wieder jemand anders an. Und wenn wir uns alle zusammentun, dann können wir alle zusammen dafür sorgen, dass die Welt von Kindern einfach besser wird. Und deswegen gibt es für mich keine Konkurrenz, sondern nur ein Miteinander. Und das ist auch, glaube ich, die Synergie dieser Plattform, die sie so einzigartig macht an der Stelle.
Ja, so schön. So wahr. Ich danke dir so sehr. Ich glaube, wir kommen mal so dem Ende zu, wenn es okay ist für dich.
Ja, völlig. Ich habe noch einen Termin.
Gleich weiter für dich. Okay. Ja. Ich danke euch da draußen, dass ihr zugehört habt und uns gelauscht habt. Und ich hoffe, dass es ganz viel gab, was für euch so dabei war. Und ich würde dir jetzt... Gunda, oh Gott, jetzt meine 5 Fragen. Eigentlich habe ich immer noch 5 Fragen, aber das ist jetzt ein bisschen knapp, ne?
Wie viel hast du? Mal sehen, wie schnell ich sie beantworten kann.
Okay, was ist für dich Liebe?
Oh, wir sind Liebe. Jeder einzelne Mensch ist Liebe. Der Inbegriff von Liebe.
Sehr schön. Was bringt dir am meisten Kraft?
In der Liebe zu sein.
was aus dem, ja, jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder die Liebe, aber was ist für dich Freude?
Also klar hat es auch mit Liebe zu tun, aber Freude ist, das kommt so von ganz innen her. Also Freude über das zu sehen, was da ist. So, Freude hat für mich ganz viel mit Dankbarkeit zu tun und mit Achtsamkeit, die Dinge wahrzunehmen. Und ich glaube, der wichtigste Aspekt für mich, Freude gibt es nur, wenn man auch die Traurigkeit akzeptiert und willkommen geheißen hat. Wenn ich nicht im tiefsten Sinne traurig gewesen bin, kann ich auch nicht die höchste Form der Freude erfahren.
Oh ja, so war. So war. So. Und jetzt habe ich, war ich nicht vorbereitet. Das heißt, mir fällt jetzt die dritte, vierte Sache, fällt mir nicht mehr ein.
Nur noch eine. Fünf, wir haben, glaube ich, vier. Eine hast du noch.
Freude,
Liebe, woraus beziehe ich die Kraft? Und da fehlen noch zwei.
Was ist für dich das höchste Glück?
Oh. Also ich glaube, das höchste Glück ist für mich zu sehen, wenn Menschen in ihre Kraft kommen. Wenn sie dieses entdecken, auch ich bin Liebe und ich kann mir selber treu sein. Das ist so, das macht mich unfassbar glücklich. Ja.
Ja, sehr schön. Wir belassen es bei den Vieren, weil ich finde das so schön.
Sehr gerne.
Das ist auch so ein bisschen dieses, ne, dieses, wo wir merken, wir kommen auch in eine Zufriedenheit, wenn wir natürlich in einem Umfeld sind, was uns, ne, was auch gestärkt wird. Ich glaube, das ist auch, da haben wir beide sehr viel gemeinsam, dass wir ja losgehen dafür, dass andere in ihre Kraft kommen. Und ja. Das ist natürlich, da kommen wir nicht auf diese Grundbedürfnisse, ne?
Ja.
Selbsterhöhung ist das natürlich.
Muss gewinnen. Auch, ja,
genau. Und dass wir für was da sind. Und ich finde, das ist ja auch so wertvoll, wenn man das Gefühl hat, hey, und wenn es nur das ein oder andere Kind schon die Welt besser gemacht hat oder dass die ein oder andere Frau anders in ihre Geburt geht, als ich das ja in ihrer Geschichte gehört habe, wie vielleicht die letzte Geburt gelaufen ist. Ne? Also das hat man so ein bisschen, einfach geht das Herz auf. Ne? So, die letzten Worte vielleicht an dich und dann sagen wir ciao.
Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte für die Zeit. So, ich habe mich sehr gefreut, hat mir sehr gut getan, gut gefallen. Und das letzte Wort ist einfach nur, sei dir selber treu. Hör auf deine Bedürfnisse, dein Gefühl, dein Bauchgefühl. Du hast alles, was du brauchst für dich selber und für deine Kinder in dir. Ist alles da.
Vielen, vielen Dank, liebe Gunda.
Und diesen Podcast bis zum Ende gehört habt. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr konntet für euch Dinge mitnehmen. Vielleicht ist manches klarer geworden, warum sich Kinder so verhalten, wie sie sich verhalten. Und es ist mir eine große Freude, wenn ihr vielleicht diesen Podcast an Freunde teilt, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlassen möchtet, wenn ihr mir eine Rezension bei iTunes hinterlassen möchtet. Das wäre einfach gigantisch, denn mein Wunsch ist natürlich, dass auch dieser Podcast mehr und mehr gehört wird und die Message gehört wird. Und ja, da brauche ich euch. Vielen, vielen Dank und einen wunderschönen restlichen Tag für dich. Alles Liebe.